Moin Leute, ganz herzlich willkommen zu Fensterplatz, Folge 83 ist hier und Felix und ich erzählen euch, was es Neues gibt. Wir haben ja erzählt, dass bei uns das eine oder andere Erneuerung ins Haus stand und ja, darüber wollen wir euch einfach mal berichten. Geht zum Beispiel um die Unterschiede Airbus, Boeing und was sonst noch so passiert ist. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Hier ist Folge 83, Podcast Püree im Homeoffice. So, out of the blue. Moin moin, liebe Zuhörer. Moin moin, Felix.
Geht's schon los, oder was?
Ja, ich habe jetzt einmal angemacht.
Ja, wild.
Ich dachte, ich erwische dich noch, wenn du so ein bisschen vor dich hin murmelst.
Nee, lieber
bevor
nicht.
Bevor wir loslegen.
Dass ich einfach sowas vor mich hin murmeln würde.
Mit unserem Pre-Podcast-Briefing. Hm. Da waren wir gerade dabei. CM1, wer ist CM1, wer ist CM2?
Ja.
Co-Moderator 1, Co-Moderator 2, wir warten noch auf den Hauptmoderator.
Auf den Markus Lanz.
Auf den Pick. Podcast in Command. Podcast ja. Commander.
Gut, dann fange ich doch mit meiner Standardfrage an, oder?
Ich muss erstmal Hallo sagen.
Hallo.
Grüße mal die Leute, sei nicht mal so unhöflich. Das haben die Leute schon öfter jetzt bemängelt. Bist Grumpy Cat?
Ja. Nein, bin ich nicht. Versuche nur allen Leuten zu antworten.
Ja, also herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Florian, mir gegenüber sitzt Felix, heute live.
Hallo.
In meinem kleinen Hotelzimmer. Willkommen, Felix, grüß dich.
Wir haben das ganz spontan mal reingedrückt zwischen alle anderen Termine, die so anstehen.
Aber eigentlich ist das voll das angenehme Aufnahmesetting. Ich liege hier auf dem Bett, gucke auf den Laptop, Felix sitzt im Sessel.
Ja, aber ich bin bequem. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Bierchen oder so.
Ja.
Aber geht leider nicht.
Geht leider nicht, muss fliegen.
Ich muss gleich fliegen.
Aber, also ging schon, aber wäre dann wahrscheinlich nee, das letzte
nicht.
Mal.
Ja, unsere altbewährte Frage, die ich jetzt auch natürlich die Tradition fortsetze, die
wir
drei
übrigens,
Folgen haben.
Wir haben hier, das trägt übrigens auch sehr zum Aufnahmekampf vorbei, wir haben hier so kleine Mikro-USB-Ansteckdinger eigentlich. Guck mal, wo ich das angesteckt habe. Mit dem Zeigefinger.
Am Fingernagel.
Ja, es tut gar nicht weh. Sieht ziemlich, ich glaube,
sieht ein bisschen dumm aus, aber.
Das sieht echt übel aus.
Es gibt bei TikTok so Leute, die machen so Straßenumfragen, die haben auch so ein, Bluetooth-Mikro und die machen das an so eine kleine Hand, weißt du? Da hast du so einen Zeigestock und da hast du so eine kleine Hand dran.
Ich mache ein Bild für unsere Zuhörer, dass sie sich das mal vorstellen können. Auf Instagram.
Macht total Sinn.
Folgt uns auf Instagram.
Macht total Sinn, dass du heute ein Foto machst, wenn am Sonntag die Folge rauskommt.
Warte. Das wird nicht scharf.
Okay. In alter Tradition, Florian, wie immer, die erste Frage. Wohin fliegst du als nächstes?
Ja, Felix, ich kann es, wie auch letztens, nicht sagen, weil, im Moment ja mich in der Umschulung befinde.
Ist richtig.
Dazu vielleicht später mehr. Und du?
Ich flieg gleich nach Casablanca, vom Winde verweht. Ich habe einen sogenannten Nachtflug. Die liebe ich, nicht? Ich habe nämlich um 8:30 abends habe ich Briefing und dann fliegen wir die ganze Nacht durch.
Und dann bist du auch gar nicht
wieder, nach Hause, bin ich wieder zu Hause.
Wisst ihr auch gar nicht, wie das geht, oder? Fliegen eure Flugzeuge überhaupt nachts?
Nee, können nachts gar nicht fliegen, ist ja dunkel dann.
Eingebautes Nachtflugverbot.
Ja, genau.
wegen mancher Tarifvertrag.
Nee, auf jeden Fall, das steht jetzt als nächstes an. Witzigerweise, ich bin gerade aus dem Kurztrip wiedergekommen. Ich war nämlich in Croatia, in Split.
Herrlich da, herrlich.
Richtig schön. Ganz spontan 2 Tage, weil ich so wenig Pause zwischen den Touren habe, dass ich dachte, es lohnt sich eigentlich nicht, nach Hause zu fahren. Deswegen fliege ich lieber in den Urlaub. Nee, ganz sowas nicht, aber hat sich spontan ergeben, war richtig cool. Nochmal schönstes Wetter gehabt, 27 Grad, strahlend blauer Himmel. Und das ist ja echt richtig, richtig schön da, ne, an der Küste. Also zumindest die Stadt ist sehr schön.
Ja, und
ich bin jetzt nicht wahnsinnig, also ich war jetzt nicht im Umland oder so. Und leider auch nicht, keine Bootstour gemacht, leider.
Ja, vor allem, man muss ja nicht mal mit dem mit der Stadt anfangen. Man kann ja mit dem Flughafen kann man ja schon anfangen. Der ist ja auch schon cool.
Der ist auch schön, ja. Der ist echt schön geworden.
Spannender Anflug auch.
Ja. Genau, da gibt's auch so Circling Approaches und hier so ein bisschen Aviation-Nerd-Wissen für alle. Weißt du, wie die Winde dort heißen, die dort vorherrschen?
Ist das die Bora Bora?
Die Bora-Winde. Dry Adiabatic Winds sind es, glaube ich. Da gibt es so eine, nee, Cold Adiabatic Winds.
Cold Adiabatic, ja.
Da gibt es so, keine Ahnung, irgendwie, da gibt es auf jeden Fall eine Frage, glaube ich, bei ATPL. So.
Ja, ja, gibt's.
Und das, also Problem in Anführungszeichen ist, dass dort häufig dieser Wind, dadurch, dass das eine sehr steile oder eine sehr gebirgige Küste ist, der Wind quasi übers Gebirge nach unten Richtung Meer dann wandert und da kannst du in Kroatien an den ganzen Plätzen, Dubrovnik, Rijeka, Split, da kannst du mal ordentlich zur Sache gehen, kannst ganz ordentliche Seitenwinde geben und der Anflug wird dann schon relativ sportlich. Zusätzlich kommt natürlich noch die Gebirgesituation dazu und ja, im Sommer kann da halt auch ab und zu mal das ein oder andere Hitzegewitter sein. Also wenn man im Sommer über den Balkan steht, hat man eigentlich selten mal keine Gewitter da irgendwo.
Ja.
Deswegen. Also auf jeden Fall fliegerisch schon eine relativ anspruchsvolle Gegend da, aber auch sehr, sehr schön landschaftlich. Viele Inseln, viele kleine Inseln. Und ja, das war schön, das mal zu sehen. Es hat richtig gut gegessen. Aber ich muss sagen, Kroatien ist ja jetzt im Schengen-Raum und die haben jetzt den Euro auch.
Mhm.
Das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Das ist schon teuer, ne?
Also, ja, was heißt teuer? Also es ist jetzt nicht so...
Naja, aber deutsche Preise.
Ja, genau. Es ist nicht mehr so günstig, wie es mal war, glaube ich.
Ich habe gestern 3 Kugeln Eis gegessen. Weißt du, was ich bezahlt habe?
Ja, weil du es mir gerade eben schon erzählt hast. 11 Euro.
10,50 Euro.
Ja.
Für 3 Kugeln. Das ist schon krass.
Ja, das ist echt krass.
Und ich meine, das war jetzt wahrscheinlich auch eine teurere Eisdiele. Ja, weil das war so, keine Ahnung, Handmade Ice Cream und was weiß ich was. Okay, aber ja, viel schon teuer.
Na, voll.
Wobei ich war jetzt in Bologna letzte Woche, da habe ich mir auch ein Eis geholt. Ich glaube, das war auch so teuer. Oder? Nee, es war billiger. War günstiger.
Ja, ich muss sagen, Kroatien hat auf jeden Fall echt richtig schöne Ecken, ey. Das gefällt mir auch immer ziemlich gut. Das einzige
Kurve sind die Strände.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das Einzige, was da wirklich kacke ist, ist, dass da keine Sandstrände sind. Ich glaube, es gibt in der Nähe von Split, gibt es, glaube ich, einen Sandstrand. Und der ist dann natürlich, wenn er mal irgendwie gutes Wetter ist, komplett voll belegt. Aber diese kleinen Steinstrände und so, dann gibt es auch noch 4 Seeigel. Ja, weiß ich nicht. Wenn
wir diese Badeschuhe anziehen, ist halt kacke.
Ja, deswegen, es hilft nichts, Felix. Wir brauchen ein Boot. Brauchen ein Boot. Kroatien. Haben wir dieses Problem nicht. Löst, wenn es groß genug ist, auch die Airbnb- oder Hotelzimmer-Problematik.
Hm.
Denk mal drüber nach.
Führerschein.
Ja, den wollte ich ja eigentlich immer machen.
Sogenanntes Schifffahrtspatent.
Na, SKS gibt's.
SKS?
Ja.
Was ist das? Seeküste, See?
Genau. So Sportbootführerschein auf jeden Fall gibt's. Dann gibt's der Binnenschifffahrtsschein oder so. Und Küstenschifffahrtschein oder irgendwie sowas. Hatte ich auf jeden Fall vor, das mal jetzt zu machen demnächst. Deswegen muss ich mich da nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Das ist tatsächlich gar nicht so aufwendig. Du musst nur, Theorie kannst du online machen und dann musst du nur so eine Stunde so eine Prüfung machen, wo du ein paar Knoten machen musst und einmal anlegen, ablegen. Man überbohrt sowas und dann hast du deinen Schein schon. Das ist gar nicht so kompliziert.
Ja.
Eigentlich eine ganz nice Sache. Ich war ja auf dem Boot jetzt Anfang Juni. Und das war auf jeden Fall eine nice Sache. Kann man machen. Kann man auch viel ankern da in den Buchten da und so einfach, dann da pennen und so. Morgen stehst du auf, springst gleich ins Meer. Das ist schon geil.
Ja,
legst stimmt. Irgendwo an, gutes Essen gleich und so. Also ist schon schön. Kann man machen. Ja.
Nice.
Daumen hoch für Kroatien.
Daumen hoch.
Außer bei Fußballspielen da bitte gegen Deutschland verlieren. Ich glaube, der war auch letztens... War nicht bei irgendeiner EM oder WM so ein krasses Spiel gegen Kroatien oder so? Haben die uns nicht rausgeschmissen sogar oder so?
Kroatien ist eigentlich immer ziemlich gut, aber ich weiß nicht.
Irgendwas war doch da, ne? Ja, Kroatien ist immer ziemlich gut, ja.
Aber ich weiß nicht, keine Ahnung.
Naja, so viel zu Kroatien. So, und heute Abend Nachtflug. Freust du dich? Hast du Bock?
Ja.
Wie gehst du es an? Schläfst du vorher nochmal?
Ja, schwierig, ne? Also, ja, Augen zum durch, ne?
Ja.
Steht und fällt ein bisschen mit der Crew, wenn die natürlich ganz witzig drauf sind, dann hat man nachts auch viel, worüber man sich vielleicht ein bisschen unterhalten kann, dann bleibt man automatisch wach.
Ja, ich sei dir gegönnt, auf jeden Fall.
Aber mal gucken. Ich hoffe, dass ich den anderen noch tauschen kann, Ende des Monats. Ich habe 2.
Wo ginge es dahin?
Ja, kommt ja mal drauf an, welche Touren dann offen sind, dann können wir uns da draufsetzen und dann schauen wir mal. Schauen wir mal.
Nee, ich meine, wenn du den fliegen musst.
Tunis.
Herrlich.
Das ist natürlich nicht ganz so beliebt, weil man da halt 2,5 Stunden vor Ort noch wartet.
Das ist richtig scheiße.
Das ist so geil nachts.
Ja,
das Problem ist ja auch, wir können ja nicht einfach, wenn die Gäste raus sind, die Tür zu machen und sagen, okay, wir machen sie in 2 Stunden wieder auf, sondern es ist ja immer, du stehst dann da, so sind die Gäste ausgestiegen, nach 5 Minuten kommt dann der Tanker, dann tankt er erst, dann nach 10 Minuten kommt das Cleaning und irgendwie kommt dann doch immer alle 5 Minuten irgendwer und will irgendwas.
Naja, das ist das Problem.
Dann kannst du nicht mal sagen, okay, ich mach jetzt mir eine halbe Stunde die Augen zu oder so, es geht halt nicht.
Ja.
Ja, mal gucken, aber wir schauen mal.
Ich fand auf dem Frachter fand ich diese Doppellecks auch immer viel, viel schlimmer als so ultralange Flüge. Ich fliege über 15 Stunden am Stück durch als diese Doppellecks da. Das war jedes Mal dann, du landest, dann wirklich Time of Circadian Low meistens, sind so 3 Uhr morgens deutscher Zeit, du willst nur pennen. Dann hängst du da 2 Stunden am Boden rum, du bist aber nach 10 Minuten mit allem fertig. Dann kommt jedes Mal wieder einer so nach 20 Minuten, ja hier, was ist mit Sprit, was ist hier mit Laden, dann ist da wieder irgendwas. Du kannst da nicht pennen. Also vielleicht kann einer die Augen zumachen, wenn du jetzt zu dritt bist oder so, aber du hast immer 2 Leute, die eigentlich gefordert sind, die irgendwas machen müssen. Das ist immer voll ätzend. Dann, wenn du müde bist, das ist schon scheiße, ey.
Naja, that's part of the job. Wird schon okay sein, wird schon gut gehen.
Ja, wenn man das jetzt so wie du jetzt einmal im Monat machst, so ist okay, würde ich sagen. Aber ja, öfter muss jetzt auch nicht sein.
Ja. So ist
ich
das.
Hab jetzt auch gehört, dass wir das auch haben. Und zwar nach Jerewan und Kairo gibt's, glaube ich, auch so Flüge. Aber damit aussteigen. Ja, natürlich ganz geil. Also zwar nachts, also durch die Nacht hin, mehr oder weniger, aber dann halt vor Ort frei. Das ist schon ganz nice.
Das stimmt. Ja, was habe ich noch so auf dem Zettel hier? Heute so ein bisschen Potpourri, gemischtes Durcheinander, würde ich sagen.
Podcast-Püree.
Podcast-Püree, ist auch ein guter Folgentitel eigentlich.
Kann man sich überlegen.
Potty-Püree.
Oder Freighter-to-Passenger-Conversion, aber das versteht man wahrscheinlich nicht. Ja.
Auf jeden Fall habe ich so mal gemerkt, weißt du, oder beziehungsweise so eine Beobachtung, woran merkt man, dass Leute alt sind?
Gebückter Gang. Tatterige auch, Hände.
Auch.
Graue Haare.
Ich meine, so verbal. Falten.
Verbal?
Mhm.
Kein Bitte, danke.
Sprachlich.
Danke.
Ist das so?
Nee, war überspitzt. ja.
Ich finde, man merkt, dass Leute alt werden, wenn sie das Präteritum benutzen. Also so Leute, so wenn ich irgendwas sage, was passiert ist, sage ich immer, nehme ich eigentlich
immer. Man nimmt
immer
perfekt, ne?
Perfekt.
Ja, genau.
Ich habe am Strand gelegen und dann habe ich noch ein Buch gelesen und dann habe ich noch Musik gehört und dann war ich noch, keine Ahnung. Und dann gibt es so Leute, die sagen dann, ich lag am Strand und las ein Buch. Weißt du, so dieses
Präteritum. Ja, ja, ja.
Da merkt man, dass Leute alt werden.
Das finde ich auch voll komisch, weil es gibt ja hier so einen Podcast von Leon Winscheid und Atze Schröder, ne? Dieses betreutes Fühlen, den höre ich. Und der Leon Winscheid, der erzählt alles in Präteritum. Das klingt so, also so redet kein Mensch.
Ja, ist irgendwie wie geschrieben, ne?
Ich saß an der, am Fluss, sagt man nicht. Ich hab am Fluss gesessen, so.
Ja.
Ja, also.
Das ist ganz witzig, auf jeden Fall.
Also würde ich jetzt sagen, hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, aber ja, ist komisch.
Dass man alt wird, vielleicht mental alt wird.
Ja, ja, ist schon komisch. Boah, der Fernseher hängt richtig schief, sehe ich gerade. Alter.
Fällt er bald runter?
Halt durch noch ein paar Tage. Naja, Felix, ich habe eine Abkürzung für dich. FLS. What does it stand for?
FLS. Irgendwas mit Landing System.
Mhm. Very good.
Und F?
Florian.
Florian's Landing System. Flieger Landing System. Frankfurt Landing System.
Nein. Was gibt es denn für Systeme, die mit F anfangen im Cockpit? Die unter Umständen auch für die Flugführung nicht uninteressant sind.
Das FMS.
Richtig.
Flight Management System.
Richtig.
Ah, okay, also es ist
FMS Landing System. Can you explain what's behind it or shall I do it?
Natürlich darfst du das machen. Du hast dir die Abkürzung rausgesucht. Ich
Ja.
vermute, es ist, oder ich glaube, du hast mir das sogar jetzt gesagt vor ein paar Tagen, ne? Warum habe ich das
Ja, wir
nicht
haben drüber
gemerkt?
gesprochen, ja.
Warum bin ich dumm, ey?
Naja,
Habe ich schon wieder vergessen.
wir sind richtig eingestiegen jetzt hier in die Airbus-Thematik. Euch werden Folgen mit höchster Fachsinn. Nein, keine Angst. Aber ich befinde mich ja im Airbus A320 Type Rating und Airbus hat ein, wie ich finde, ziemlich cooles System, wo auch ja die neuen Flieger zumindest darüber verfügen sollten. Und zwar ist das das eben angesprochene Flight Management System Landing System, FMS, Landing System, FLS, abgekürzt in Kurzform. Und ja, was verbirgt sich dahinter? Ein ziemlich schlaues System. Airbus hat sich überlegt, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Anflügen. Das, was wir eigentlich meistens machen, ist ja so ein ILS-Anflug. ILS ist ein Präzisionsanflugverfahren, das heißt, uns steht neben der lateralen Führung auch eine vertikale Führung zur Verfügung. Da sind so zwei Leitstrahlen, so kann man sich das vorstellen. Die werden vom Flughafen ausgesendet und wir können uns dann da quasi draufschalten. Also wir kennen die Frequenz und dann kriegen wir im Cockpit angezeigt, wir sind entweder zu hoch, zu tief, zu weit links, zu weit rechts oder halt eben optimalerweise genau drauf. Und dann gibt es aber auch noch die Nicht-Präzisionsanflüge, zum Beispiel auf so ein VOA zu oder auf ein NDB zu oder halt mit RNAV. AMP-Verfahren, Felix und ich haben da auch schon mal ein bisschen genauer drüber gesprochen, wenn euch das interessiert, dann hört nochmal in die alten Folgen rein. Also ist auf jeden Fall nicht so genau wie ein Instrumentenlandesystem. Und da hat sich dann Airbus überlegt, wir könnten das natürlich auch so machen, dass wir jetzt einfach mit unseren erweiterten Rechenkapazitäten, die uns zur Verfügung stehen, quasi von unserem Bordcomputer virtuell einen Leitstrahl bauen lassen, sodass man die laterale Führung, die hat man ja beim Nichtpräzisionsanflugverfahren auf jeden Fall auch, quasi durch so einen simulierten Localizer ersetzt, also durch einen vom Flugmanagementsystem berechneten Localizer und dann gleichzeitig auch einen Gleitpfad berechnen lässt von dem Bordcomputer und dann kann man das quasi wie ein ILS fliegen. Nur es das heißt halt statt ein ILS FLS, also prozedural und so ist das genau gleich abzuarbeiten wie ein Präzisionsanflugverfahren, also für die Crew sehr, sehr praktisch, hat auch noch andere Vorteile, und zwar ist man dann automatisch in so einem Continuous Descent Final Approach, so will man das eigentlich fliegen, also es gibt bei nicht dann Präzisionsanflugverfahren auch teilweise dann so, ja, die Möglichkeit, sich da so runterzuhangeln, und das Ganze nicht, ja, nicht gleichbleibend in einem gleichbleibenden Anflug sozusagen zu tun, das wird dann damit auch gleich abgehakt, und es wird auch gleichzeitig Temperatur und Luftdruck korrigiert, was für uns natürlich auch von Vorteil ist, weil ja, erspart uns so ein bisschen Hirnschmalz in die Richtung, sind wir jetzt, was können wir erwarten, wenn das Ganze basiert halt auf der barometrischen Höhenmessung, das heißt, wenn der Luftdruck oder die Temperatur von der Standardatmosphäre abweicht, dann hat man da auch mit unterschiedlichen Höhen sozusagen noch zu tun. Führt jetzt alles ein bisschen zu weit, können wir bei anderer Gelegenheit vielleicht mal ausführen. Das ist alles damit sozusagen abgefrühstückt, also ein sehr cooles System, wie ich finde. Und ich wusste gar nicht, dass das gibt. Aber habe ich jetzt im Zuge meines Type Ratings erfahren. Und ich finde, das ist ein ja, echt sehr cooles System. Also ich glaube, auf dem 320 Neo sollte das auf jeden Fall eingebaut sein.
Neo.
Ja. Weiß gar nicht, habt ihr das auf eurer Flotte? Nee, wahrscheinlich nicht.
Also ich habe es noch nicht gehört, ehrlich gesagt.
Ja.
Also.
Ist wahrscheinlich, kann man sich auch vorstellen, wie wenn man jetzt zu einem Autohändler geht. Also jetzt nur weil Airbus das anbietet, heißt das nicht, dass alle Flugzeuge das auch eingebaut haben. Ne? Also ist tatsächlich auch Customer Option wahrscheinlich. Wird Airbus auch ein bisschen Kohle für nehmen, wenn das eingebaut sein sollte, wahrscheinlich. Und ja, dementsprechend muss man, also man ist ja nicht verpflichtet, das einzubauen. Aber ich fand es auf jeden Fall ein ganz cooles System. Ja, wir waren schon eigentlich auch beim Thema 320 Rating, oder? Was, wie hat
Ja.
man sich das vorzustellen, so eine neue Airline, den Wechsel zu einer Airline? Kann ich natürlich mal ein bisschen was erzählen. Und zwar, ja, eigentlich ist es immer so ein bisschen davon abhängig, wie aufwendig der Wechsel ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Airline gewechselt hätte, aber mit meinem Type Rating hätte weiterfliegen können, also mit meinem Boeing 777 Type Rating, dann wäre das tatsächlich alles relativ deutlich kürzer. Also es fängt eigentlich immer an mit so einem Welcome Day, ne? Das ist dann halt so, weiß nicht, so ein typischer erster Tag. Man kriegt halt so sein ganzen Kram, Ausweis, EFB, also Electronic Flight Bag, wird vermissen für die Uniform und dann stellen sich die Abteilungen mal so vor und so und man sagt Hallo. Und dann gibt es so Einführungskurse in die jeweilige Firma. Ich glaube, das kann man sich auch immer ziemlich schwer vorstellen, eigentlich, wenn man jetzt nicht so im Cockpit arbeitet, ne? Das, also ist ja eigentlich witzig, aber jede Firma ist ja schon unterschiedlich. Also man denkt immer, ja, es fliegen Leute ein Flugzeug durch die Gegend, aber das ist ja wirklich total davon abhängig, in welcher Firma man arbeitet, ne? Also dieses Stichwort Firmenkultur, das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Also, ob du jetzt in einem Cockpit von, weiß ich nicht, ne? Nimm dir Ryanair und EasyJet oder so, oder was weiß ich noch, ganz KLM und Transavia oder was weiß ich, ne? Also, es ist tatsächlich immer ein großer Unterschied, wie die Firmenkultur jeweils ist und so. Und ja, dementsprechend unterschiedlich fällt da halt auch so eine Arbeitsweise aus. Und ja, die Airlines, die nutzen das dann halt auch, ihre Firmenkultur schon so ein bisschen so in den ersten Tagen dann so mitzugeben. Da gibt es dann halt zum Beispiel dann so Seminare über das Operations Manual Alpha, also unsere Bibel sozusagen. Jeder Pilot, der in einem bestimmten Unternehmen fliegt, der muss halt die Inhalte aus dem OMA kennen. Da stehen dann halt allgemeine Sachen drin zu Airline, also dass man selber seine Lizenz darauf aufpassen soll, dass man die verlängert, dass welche Flugdienstzeiten einzuhalten sind. Ja, tausend Sachen, ne? Also wie viel
Wie man ein
Hindernisfreiheit man,
ALS fliegen
genau.
muss, wie viele Anflüge man nochmal machen muss und so.
Genau, wie viel Sprit man mitnehmen muss und und. Also allgemeine Flugverfahren, die jeder Pilot unabhängig von seinem Flugzeug, was er fliegt, berücksichtigen muss. Das ist ein großer Teil. Dann gibt es noch eine Performance-Schulung, also sprich, welche Software wird genutzt, um die Start- und Landeberechnungen durchzuführen. Worauf muss man da achten? Wo sind die Fallstricke? Was kann das System? Was kann das System nicht? Übrigens auch immer interessant. Zum Beispiel beim 320 gibt es ein spezielles Verfahren, wenn man jetzt auf kurzen Bahnen, nicht auf kurzen, sorry, auf Narrow Runways, wie nennt man das? Enge,
Enge, ja, also
also
dünner als 30 Meter.
ja, genau, also
Schmaler,
schmale,
schmaler.
genau, schmale auf schmalen,
Schmalrumpf auf schmaler Landebahn.
genau. Und dann denkt man ja,
Schmalpiste.
und eine Sache, die man da beachten muss, ist dann zum Beispiel das Crosswind Limit. Also man darf dann unter Umständen, je nachdem, auch wie der Bahnbelag ist und so, nicht so starken Seitenwind haben. Und dann würde man ja denken, okay, man hat jetzt ein Takeoff-Berechnungssystem von Airbus. Offensichtlich wissen die ja dann, wie es geht. Und natürlich würde diese Software einem dann ausspucken, wenn der Seitenwind zu groß ist. Aber no, no, no. Ce n'est pas vrai. Die Software gibt keine Fehlermeldung aus. Das ist natürlich für uns dann interessant zu wissen, weil wenn wir mal in die Gelegenheit kommen sollten, bei Crosswind auf einer schmalen Runway den Takeoff machen zu müssen, dann muss in unserem Hinterkopf dann klingeln, ne? Achtung, da war was. Nochmal kurz in die Bücher reinschauen.
Achtung, Achtung.
Genau. Solche Sachen lernt man da zum Beispiel. Und ja, dann gibt es noch so 2 Tage CRM. CRM ist so dieses Crew-Resource-Management, wo man ja quasi so lernt, wie man miteinander reden soll. Also ich finde immer eigentlich relativ selbsterklärend, sag ich mal,
Deutsch zum Beispiel.
für normale Menschen, aber schade mit Sicherheit nicht. Ist auch mal interessant dann natürlich, ne? Jetzt vor allem, da bin ich sehr gespannt drauf, mit Kabine zusammen. Das kenne ich ja bisher gar nicht. Da bin ich mal echt gespannt, wie das wird. Und ja, dann gibt es noch so Themen Security, Safety-Abteilung stellt sich nochmal vor. Und Dangerous Goods. Dann ist noch ein relativ großer Teil Notfallverfahren, also SEP, sprich was man macht, wenn zum Beispiel eine Notwasserung stattfindet, Erste-Hilfe-Sachen, ja, sowas, also Notfallverfahren, ich sag mal, keine technischen Fehlfunktionen, aber sowas halt auch im fliegerischen Alltag so auftreten kann, ne? Ja, und damit geht dann eigentlich so der erste Monat schon ins Land. Parallel hat man dann da an seinem EFB jetzt hier so CBTs zu klicken, also Computer-Based Training, wo dann auch nochmal so Computerprogramme quasi durchlaufen, wo man dann zu verschiedenen Bereichen was lernt. Zum Beispiel, wenn man jetzt im Streckennetz irgendwelche Besonderheiten hat an Verfahren, wenn man über bestimmte Routen fliegt oder so. Also bei uns ist zum Beispiel so, wir machen jetzt im Airbus 320 teilweise auch so ein bisschen Routen, wo wir durch den Nordatlantik Airspace durchfliegen. Nordatlantik ist ja so ein spezielles Thema, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wenn man darüber will. Da sind navigatorisch und von Seiten der Flugsicherung so ein paar spezielle Verfahren einzuhalten. Und da gibt es dann zum Beispiel auch so ein CBT darüber, was muss man da beachten auf dem Airbus 320. Ja, und das ist dann so der erste Monat und dann steigt man eigentlich dann in dieses Type-Rating ein. Also da geht es dann um diese ganzen fliegerischen Sachen, normale Verfahren beim Airbus und dann später auch Abnormalverfahren oder Emergency-Verfahren, also sprich, wenn irgendwas technisch daneben läuft, wie man das abarbeitet. Das ist zuerst zu Hause in Home Study, lernt man dann die ganzen Handgriffe. Dann geht man einen sogenannten Flat-Panel-Trainer, das sind quasi so Touch-Displays, wo man dann ja alles mal mit dem Kollegen dann dementsprechend dann durchgeht. Also man hat dann immer so ein Type-Rating-Buddy sozusagen, mit dem man dann zu zweit das alles durchläuft. Und wenn man dann da firm ist, dann geht's in den Full-Flight-Simulator. Also sprich in so einen Trainingssimulator, der sich dann auch bewegt und so. Und ja, das schließt man dann ab mit dem sogenannten Skill-Test. Und dann geht's auf die Linie und man fliegt ein Line-Training. So ist jetzt der Zeitplan. Das dauert dann so ungefähr bis zum Line-Training. Ich würde jetzt mal so sagen, so 3 Monate. Ich habe jetzt die erste Woche hinter mir. Also, dementsprechend dauert das leider noch sehr, sehr lange. Aber was ich noch vergessen habe, man muss auch noch einen Theorietest machen über dieses Thema. Also, dass man da quasi nachweist, dass man sich zu Hause mit dem Flugzeug beschäftigt hat. Also, über technische Sachen dann, was weiß ich, wie viele Hydrauliksysteme gibt es und was ist da für ein Druck drauf und sowas. Ja, jetzt habe ich viel gelabert. So ist der Plan auf jeden Fall. Ich bin noch ganz am Anfang. Und Felix, ich muss sagen, mir fehlt das Fliegen schon.
Ja, das
Also,
glaube ich dir.
mir juckt's echt in den Fingern. Wir hatten heute eine Aircraft-Begehung. Das war echt cool. Wir gucken uns jetzt halt auch im Zuge der Ausbildung des Type-Ratings einmal das neue Arbeitsgerät an. Und ja, es ist kleiner, aber feiner, muss ich sagen. Also mir gefällt es echt richtig, richtig gut. Ich freue mich mega darauf, wenn ich das Ding dann endlich mal fliegen darf. Und ja, ich hoffe, dass die 3 Monate bis zum Line-Training jetzt sehr, sehr schnell vergehen. Also, ja. Was ich aber auch sagen muss, und vielleicht kannst du mir da auch so ein bisschen folgen. Ich muss sagen, ich, so im Studium oder in der Schule, ich habe mich jetzt, ja, ich habe mich zwar hingesetzt und konnte lernen, das war jetzt nicht mit so viel Aufwand verbunden, aber ich habe es jetzt nicht so mega gern gemacht. Und jetzt ist schon so, ich merke, es interessiert mich schon, ne? Also ich setze mich dann jetzt gerne hin und guck mir an, okay, was ist das FLS eigentlich? Oder weiß nicht, ich habe jetzt kein Problem, mich hinzusetzen und OMA zu lesen, obwohl es ja eigentlich relativ trocken ist, aber ich lerne das gerne. Also ich merke gerade wieder, warum ich mich für den Beruf so interessiert habe. Anscheinend scheint da doch eine gewisse intrinsische Motivation vorhanden zu sein, mich mit diesen ganzen Themen so zu beschäftigen. Und ja, manchmal kommt man da auch richtig so, weiß nicht, in so einen Recherchierwahn. Dann denkt man sich, ah ja, wie wäre das denn nochmal? Dann, ah ja, so und so, und was war da dann nochmal? Und dann ist schon wieder, sind so 2 Stunden weg und man hat dann irgendwas nachgeguckt und sich das dann erschlossen. Ich bin dann teilweise aber trotzdem auch immer wieder erstaunt, wie oft ich mir gefühlt dieselben Themen nochmal angucke, weil ich es dann wieder irgendwie vergessen habe oder so. Aber ja, so sieht gerade mein Alltag aus. Keine Nachtflüge, Wochenenden frei, ich kann morgens zum Sport,
Richtiger
dann lerne
Bürojob.
ich. Richtiger Bürojob quasi, nur zu Hause, Homeoffice quasi. Homeoffice für Piloten. Eigentlich auch kein schlechter Folgentitel. Ja, also
Hatten wir, glaube ich,
läuft.
schon, oder? Hatten wir, glaube ich, schon mal.
Homeoffice für Piloten?
Ich weiß es doch nicht.
Das ist Folge 83, wir können uns nicht an alles erinnern.
Das ist so, ja.
3 Jahre gibt es uns schon, über 3 Jahre.
Schmalrumpfbahn finde ich eigentlich auch ganz witzig als Folgentitel.
Schmalrumpfbahn?
Was hatten wir
Rumpfbahn
noch?
wegen? Was ist denn eine Rumpfbahn?
Ja, keine Ahnung, hier wegen der schmalen Runway, Narrow Ops.
Ja, ich weiß, aber.
Ja, gibt's nicht, ist Quatsch. Aber was hatten wir noch für einen Titel? Schon vergessen.
Ramadan an der Schinkenstraße oder so?
Nee, der ist ja raus. Eben gerade haben wir irgendwas gesagt. Da müssen wir nochmal nachhören.
Bestimmt.
Ja, apropos
Wenn uns das
Training.
nicht einfällt, dann wäre.
Apropos Training bzw. Type-Rating, da kann ich ja dann auch gleich nochmal eine News
Genau, erzähl
droppen.
mal.
Ich hatte nämlich letzte Woche auch eine Prüfung, und zwar hatte ich mich beworben für eine, ja, eigentlich, ich sag mal, Trainertätigkeit. Das kann man auch als Co-Pilot schon machen. Ja, da musste ich letztes Jahr schon ja, so ein kleines Assessment machen, wo man selber nochmal sich präsentieren muss, in bestimmten Situationen auch beweisen und so. Und da muss man verschiedene Seminare machen, unter anderem jetzt auch Simulator und dann nochmal so ein Kompetenzassessment, wo auch nochmal geguckt wird, ob man die nötige Eignung mitbringt, um das dann zu machen. Das hatte ich jetzt letzte Woche, es hat Gott sei Dank auch geklappt. Und jetzt darf ich dann bald neuen Kollegen den Airbus näher bringen.
Mir.
Das ist ja, ja, es ist ja im Prinzip sowas, was Flo jetzt gerade gesagt hat. Also wenn Kollegen neu entweder von der Flugschule kommen oder von anderen Flotten und diese ersten, ja, Missions haben, entweder im Flight Panel Trainer oder halt im Simulator, dann darf ich die sozusagen dann mit denen durchführen. Also ich bin dann der Trainer und ja, kann dann da das Training gestalten. Das ist natürlich ganz cool. Bin ich echt mal gespannt, wie das so wird. Ist jetzt halt mal wieder was Neues,
Die
ne?
Leute zittern. Grumpy Cat Felix ist der Checker.
Genau. Checker gibt's nicht mehr. Das sind alles Ausbilder.
Ja.
Wow. Nee, also ist ja jetzt, keine Ahnung, ich entscheide ja eigentlich nichts. Also ich muss da jetzt keine,
Ja,
also, ne?
ist ja nur ein Spaß, ne? Also
Genau.
Felix
Aber
macht das ja auch gut und alles.
bin auf jeden Fall gespannt, weil es jetzt einfach mal wieder was Neues ist, so nach 7 Jahren Fliegerei, wo man sich auch mal wieder reinfuchsen muss. Und ich habe so ein
Ja.
bisschen das, was du auch gerade gesagt hast. Wenn man selber plötzlich Leuten irgendwas erklären muss, dann
Ja.
beschäftigt man sich nochmal ganz anders damit, als wenn
Ja.
man quasi derjenige ist, der was beigebracht bekommt, weil man ja selber alle dummen Fragen beantworten können muss irgendwie oder zumindest
Ja.
eine grobe Idee davon haben muss, wie ich das auch vermitteln will, alles.
Und vor allem die Kunst ist, finde ich, immer in leichten Worten das zu erklären. Weil ich habe immer
Ja.
so ein bisschen so das Gefühl, wenn du so Kompetenz vortäuschen willst, aber eigentlich gar nicht so eine richtige Ahnung hast, dann benutze mit Absicht so schwere Wörter oder
Ja.
Fachausdrücke. Und die Leute, die es wirklich gut erklären, die haben das gar nicht nötig. Die können es mit einfachen Sachen so erklären und so,
Ja, ich
weißt
glaube, wenn jemand das kompliziert erklärt, hat er es vielleicht selber nicht so ganz
du? Ja, genau.
verstanden. So.
Ja. Wobei man
Aber
jetzt ja auch
es gibt ja
sagen.
nicht umsonst dieses KISS, ne? Keep it simple, stupid und
Ja.
sowas. Also, aber es ist auf jeden Fall schon eine Challenge. Ich habe da jetzt auch echt Respekt vor, weil man natürlich dann, ja, weiß nicht, ne? Das ist halt wieder was Neues jetzt, wo man dann so ein bisschen allein dann da plötzlich sitzt und halt derjenige ist, der da irgendwie bespaßen muss und halt nicht mehr der nur der ist, der bespaßt wird im Simulator. Aber auf jeden Fall cool. Also ich bin gespannt, bin froh, dass es geklappt hat. Und ja, da werde ich jetzt meine ersten Erfahrungen sammeln. Dann mal schauen.
Ja, auf jeden Fall echt nice, dass das geklappt hat. Stelle ich mir auch echt ziemlich cool vor. Vor allem, man kann ja jetzt auch ja echt vielen Leuten irgendwie was mitgeben, ne? Also wenn man jetzt mal sich überlegt, da kommen jetzt Leute frisch von der Flugschule und man ist quasi so der erste Pilot, mit denen die dann zu tun haben und so, das ist auch schon ja eine gewisse Herausforderung. Und ja, auf jeden Fall cool, dass es geklappt hat. Ich werde natürlich auch davon profitieren, indem du mich von deiner unendlichen ADR-20-Weisheit teilhaben lässt. Ich finde es interessant, weil wir jetzt intern auch so ein bisschen besprochen haben, ja, wie bereitet man sich am besten vor? Bei der Triple habe ich es halt so gemacht, da hatte ich wirklich gar keine Ahnung von dem Flugzeugsystem. Ich bin immer Airbus früher im Flugsimulator geflogen. Da hatten wir einfach dann so ein Poster, das hat dann auch gereicht. Und jetzt haben halt manche hier so angefangen mit Flugsimulator, haben sie zu Hause und bereiten sich damit vor. Und das ist schon geil. Und ich finde das eigentlich frech, weil früher konnte ich Airbus richtig gut, also als wir sind ja früher auch immer zusammen im Flugsimulator geflogen, ne? Wir sind ja immer Airbus geflogen. Und jetzt, also, weiß ich nicht, ich denke, da kommt man wieder schnell rein, aber ja, irgendwie sind auch viele Sachen wieder quasi neu, wo man dann denkt, ah ja, so sah ja Airbus aus und so. Das finde ich eigentlich ein bisschen doof. Das wäre natürlich geil, wenn Airbus gleich das erste Rating gewesen wäre. Da hätte ich dann, ja, ein bisschen mehr von profitiert, weil jetzt muss ich Boeing erstmal wieder fair lernen, aber ich denke, da kommt man
Ja,
schnell
gut,
rein.
wobei man ja echt sagen muss, also so ein Flugsimulator da, also fliegen üben, macht
Nee,
eigentlich nicht
fliegen
so
nicht,
viel
aber von
Sinn.
den Procedures halt,
Ja, okay, die
ne?
ganze Verfahren, aber also wenn du die dritte Mission gemacht hast, kannst du die. Das ist jetzt ja nicht so super kompliziert. Also die Standardhandgriffe da, die kann man ja dann irgendwann. Und bei Airbus ist es eigentlich auch relativ logisch, weil es einfach diese Flows sind. Also du kannst ja wirklich diese einfach Sequenz so durchgehen. Ja, und also nach 2, 3 Missions kann man das eigentlich.
Ja, ich fand bei Boeing, das war ja wirklich auch komplett neu und auch so Bordcomputer und so, da ist man schon schnell reingekommen eigentlich. Also. Ja. Und was ich gerade auch noch sagen muss, also das ist vielleicht auch für die Leute ganz interessant, die jetzt noch nie bei so einem Simulator oder so dabei waren. Also auch,
Also viele vermutlich.
das ist ja immer dieses, was man eigentlich hauptsächlich so verfolgt, halt Train to Proficiency, ne? Also man will die Leute zwar trainieren und so, aber klar ist das auch eine gewisse Drucksituation, weil man natürlich performen will, aber es ist halt immer noch auch Ausbildung und das Klima und so ist schon oder sollte eigentlich sehr professionell und freundlich sein, ne? Also es gibt natürlich immer wieder ein, zwei Ausbilder, die dann noch in der Firma dann bekannt sind, weil die das irgendwie nicht ganz so gereiht haben.
Ja.
Aber meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man sich da gut vorbereitet, und ich glaube, die meisten Leute sind auch motiviert genug, da wirklich immer gut vorbereitet hinzugehen, auch in so einem Type-Rating, dann läuft das auch und dann liegt einem da keiner Strecke in den Weg, sondern man nimmt da eigentlich immer wieder was mit und so, und das macht dann auch Spaß. Also ich kann ja vielleicht schon mal so ein bisschen vorgreifen jetzt, was mir jetzt aufgefallen ist. Unterschiede Airbus-Boeing, das ist natürlich erstmal so der Preliminary-Eindruck sozusagen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht eine Mission im Simulator oder irgendwie was gehabt, ne? Aber natürlich hat man sich jetzt mal so ein bisschen, einfach mal so ein bisschen quergelesen durch die Bücher und so, ist ja auch interessant, wie sieht jetzt überhaupt so diese neue Struktur in der Firma aus, also wie sind die Unterlagen bereitgestellt, was gibt's überhaupt für Unterlagen, gibt es noch Supportmaterial, zum Beispiel jetzt in meiner neuen Airline ist das total cool, da gibt's so Trainings-Handouts auch über diverse Themen, wo man dann einfach sich von der Trainingsabteilung gewisse Sachen als Zusammenfassung durchlesen kann und so, das hatten wir halt vorher gar nicht, das ist mega cool. Da kann man dann mal querlesen, sind viele interessante Sachen dabei und so. Und ja, da muss man dann erstmal so ein bisschen durchsteigen. Ich habe dann so ein bisschen rumgestöbert und ja, das Erste, was dann natürlich schon sehr ins Auge sticht, sind so die ganz unterschiedlichen Handbuchkonzepte so von Airbus und Boeing. Also bei Boeing ist es jetzt halt mehr oder weniger so, oder so wie es bei meinem vorherigen Operator war, das sind halt im Grunde so PDFs und die kannst dann durchlesen auf deinem iPad und das war's. Und bei Airbus ist das halt jetzt alles viel interaktiver, ne? Also es gibt dann da so Apps von Airbus, das nennt sich dann OLB zum Beispiel. Da sind dann die ganzen Handbücher dann halt drin, wo du dann auch präzise dann für einen Flieger genau gucken kannst, okay, wie sind da die Verfahren? Also wir haben unterschiedliche Varianten bei uns in der Flotte. Ich sag mal, ein 320 kann dann irgendwie ein bisschen was anderes als ein 321 und dann kriege ich genau für diesen Flieger dann angezeigt, okay, was kann der, welche Variante ist das? Dann kann ich mir dann da irgendwelche Haken setzen, dann gleich markieren, dann von darüber ins QRH, also wenn dann irgendwelche Notverfahren sind und so weiter. Das ist alles viel digitalisierter, viel ja, viel verknüpfter. Aber natürlich auch am Anfang so ein bisschen mehr, wo man erstmal durchblicken muss. Und was man sagen muss, der ganz, ganz große Vorteil bei der 777 war das Handling von Non-Normals. Also da gab es nicht eine Paper-Checklist mehr. Man hatte ein paar Memory-Items, die man auswendig können musste für zeitkritische Situationen. Und alles andere war entweder vom Flieger gesensed auf diesem ICAS, also diesem Engine Indicating and das ist Engine Indicating
Alerting oder so.
Cockpit Alerting System oder irgendwie sowas, ne? Dieses ICAS, da kamen dann diese Messages da halt und dann konnte man direkt in die Checkliste oder man hat dann halt eine Checkliste ausgerufen aus dem Electronic Checklist Menu, wenn der Flieger das nicht selber sensen konnte. Und ja, dementsprechend hatte man da halt kein QRH zur Hand, sondern der Flieger hat die Checklisten gehabt und dann konnte man die einfach so durcharbeiten. Das Handling war, ich sag jetzt mal, für jeden Non-Normal eigentlich gleich. Also man hatte ein Verfahren, wie man das alles handeln konnte. Und beim Airbus ist das halt schon so ein bisschen komplizierter. Es gibt unterschiedliche Verfahren und Wege, wie man in diese Verfahren einsteigt. Und dadurch, dass der Flieger auch so ein ECAM hat, Electronic Centralized Aircraft Monitor heißt das, glaube ich, ne? Also der Flieger kann auch bestimmte Sachen sensen und dann automatisch eine Checkliste aufrufen. Ich sage jetzt mal Engine Fail zum Beispiel. Also der Flieger merkt, die Drehzahl von einem Triebwerk geht runter, dann kommt halt eine ECAM-Message Engine Fail und dann präsentiert er da auch gleich das ECAM-Verfahren, also auch eine elektronische Checkliste. Oder es gibt halt Fehler, die werden vom Flieger nicht gesensed. Und dann gibt es jetzt von Airbus mittlerweile auch so eine App, also EQRH, also sprich ein elektronisches Quick Reference Handbook, wo man dann einsteigt und sich dann die Checklisten aufruft. Und dann gibt es noch irgendwie so zwei Notverfahren, EMA ELEC und Dual Hydraulic, wo man dann nochmal irgendwie Summaries hat, so heißen die dann, ne? Und dann gibt es noch Expanded Procedures, wenn man dann das normale Verfahren abgearbeitet hat, dann kann man sich noch irgendwie Layer 2, was ist dann noch detaillierter, nochmal durch das Verfahren durchgehen, was man dann gerade abgearbeitet hat. Das sind halt so Specials, das gab's bei Boeing alles nicht. Und ehe man das dann mal so geblickt hat, es gibt auch eine spezielle Struktur, wie man dann durch so Non-Normals durchgeht. Das dauert jetzt halt so ein bisschen. Da bin ich gerade dabei, mir das dann so ein bisschen genauer zu erschließen. Glaube ich aber, wenn man das dann spätestens, wenn man es dann mal gemacht hat, dann kommt man ja wahrscheinlich auch relativ schnell rein, ne?
Ist so, aber also der 320 ist da schon ein bisschen tricky. haben wir ja schon öfter, oder habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, man merkt halt, dass der zu einer Zeit auch entwickelt wurde, er ist jetzt auch 35 Jahre her, ne?
Ja.
Wo das halt gerade so an der Schnittstelle war oder dieser Übergang von digital oder von analog auf digital so ein bisschen. Deswegen ist da halt noch nicht alles wirklich dann hundertprozentig perfekt abgesetzt. Aber ja, da wirst schon reinkommen.
Fliegerisch wird's auch interessant. Bin ich auch gespannt, wie der Unterschied wird. Airbus, Boeing. Eigentlich cool, dass man es jetzt auch so komplett vergleichen kann, dass man jetzt wirklich den kompletten Gegensatz hat. Airbus, Boeing, Kurzstrecke, Langstrecke, Passagier, Cargo. Also es ist eigentlich wirklich, ja, also es ist spannend. Es macht auf jeden Fall mega Spaß. Es ist immer wieder was Neues und ja, dementsprechend eine sehr coole Sache, weil du es gerade angesprochen hast, wie alt der Airbus ist. Ich wollte mal gucken, wir haben uns vorhin einen Flieger angeguckt. Ich glaube, der ist von 1999.
Brand new.
Januar 99. Und das ist nicht der älteste Flieger. Fast so alt wie ich. Ja, naja, fast. Ja, auf jeden Fall echt eine coole Sache. Ich bin auch gespannt auf den Tisch, muss ich sagen. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, so sieht's aus. Was ich auch cool finde, sind die Smarter Briefings, die Airbus jetzt vor fast 2 Jahren, glaube ich, gibt's die mittlerweile schon, 1,5 Jahre oder so, rausgebracht hat. Normalerweise bei Boeing ist das ja so, der Pilot Flying brieft den Pilot Monitoring über das, was ansteht, und das dann halt wirklich auch so von Adam bis Eva alles. Und bei Airbus sind die Briefings mittlerweile echt relativ kurz gehalten, und man beschränkt sich auch darauf, eigentlich die Risk and Threats anzusprechen. Also man bespricht einmal ganz kurz so den Plan für den Normal Operation, und was wichtig ist und was ich auch sehr gut finde, der Pilot Monitoring hat auch einen Briefing-Part. Also der liest quasi vor, was er anhand der Vorbereitung aus dem Bordcomputer weiß, was der Plan ist. Dann sagt der Pilot Flying noch ein paar Sachen, vor allem zum Normal-Bereich. Dann gehen beide nochmal Risk and Threats durch. Also was macht diesen Abflug jetzt an diesem Tag zu dieser Zeit jetzt speziell? Und dann überlegt man sich gemeinsam da Mitigation Strategies, also wie kann man diesen Risk and Threats begegnen. Also ein sehr, wie ich finde, guter Ansatz, weil man halt dieses, mittlerweile sind halt die meisten Verfahren einfach, du gibst halt das Verfahren, suchst du im Bordcomputer aus, dann machst du einen Crosscheck gegen die Karte und dann fliegst du das halt ab, und bei Boeing liest man sich das dann alles nochmal vor und so. Ja, das kannst du ja auch spannend, das kann jeder selber machen, also beide Piloten können das unabhängig checken, dann kann man sich lieber darauf konzentrieren, okay, was sind jetzt heute eigentlich die Specials, worauf müssen wir achten. Ja. Also ich finde das eine gute Sache. Du benutzt es ja schon, wie ist denn deine Erfahrung? Du kennst ja auch beide Welten, du hast ja das Alte mitgemacht, du hast das Neue mitgemacht, die Einführung, was denkst du dazu?
Ja, ich finde das auch gut eigentlich, also wie du schon sagst, wobei man sagen muss, es ist jetzt am Anfang schon eine kleine Umstellung, weil du hattest halt, wenn du es alles mal ansprichst, hattest du ja automatisch deinen Workflow schon so, dass du halt beim Briefen das auch alles nochmal durchgegangen bist. So, jetzt musst du dich halt wirklich ein bisschen, du bist da eher gefordert, dass man es jetzt nicht schluderig macht, ne? Sondern dass man auch weiter auf die Details achtet. Ich sag mal, wenn du jetzt früher wenn du jetzt einen Anflug gebrieft hast, hast du immer gesagt, wir haben du fliegst jetzt Santorini an oder so. So, da warst du im Briefing, hast Non-Precision Approach gebrieft, und dann hast du auch immer gesagt, hier, kurze, schmale Bahn, 1800 Meter mal 30, scheiß beleuchtet, sieht man nachts nichts und so. Dann hast du daraus ja die Threats im Prinzip. Ja. Also wenn ich mir jetzt den Approach angucke, dann muss ich ja jetzt quasi da nochmal drauf gucken auf die Bahn, auch wenn ich das jetzt, weißt du, so ein bisschen, das lässt man ja vielleicht mal eher außen vor, als wenn man es jetzt ansprechen muss. Aber es ist halt immer ein bisschen die Frage, letztendlich finde ich es auch sinnvoller, dass man sich da nicht alles nochmal erzählt, was man da gerade eingegeben hat, sondern eigentlich guckt, dass man beide so die gleichen Gedanken dazu haben, was so abgeht, und dann finde ich das eigentlich schon ganz sinnvoll.
Ja, und auch, dass der Pilot Monitoring auch was sagen muss, weil oft ist es ja auch so, der andere, da hast du den Eindruck, der hört dann gar nicht so richtig zu, so, weißt du? Dann,
ja, stimmt.
Ja. Auf jeden Fall eine gute Sache, und es geht schneller. Also manche, die finden da ja auch kein Ende, dann, weiß ich nicht, fliegst du das 1000. Mal Hongkong an, und dann wird da wieder bei Adam und Eva angefangen, wo ich mir so denke, ja, ich war jetzt hier schon 1000 Mal.
Ja. Ne? Ja, SOPs, also dieses Standardverfahren sollte man halt auch nicht briefen, ne? Also,
ist aber zum Beispiel bei meinem vorigen Operator-Gang gäbe, ne?
Ja.
Also, ich finde es auch nicht gut, weil es hört eh keiner zu. Aber ist vielleicht auch ein Stück weit bei einer Langstrecken-Ops vielleicht auch nochmal ein Stück weit was anderes. Muss ja letztendlich, das ist ja halt, das sind jetzt halt auch genau die Sachen, wo Felix und ich jetzt drüber sprechen. Die sind halt bei jedem Operator auch unterschiedlich. Also jede Airline hat so ihre Eigenheiten, ihre Vorstellungen, wie Flieger betrieben werden sollen. Und ja, da muss man sich dann halt dementsprechend dann anpassen, sich da einlesen, wie soll es gemacht werden. Und ja, ist auf jeden Fall nicht der kreativste Jobpilot. Da wird einem gesagt, was man machen soll, und dann macht man das.
Ich würde sagen, wir
Ja.
machen mal kurz Werbung.
Werbung
Oder?
oder Schluss?
Ne, Werbung.
Hast du noch was auf dem Zettel?
Klar.
Ah. Okay, Werbung. Tschüss. Ja, wie kann es anders sein? Der Felix, der war schön Fisch essen jetzt in Kroatien, ganz
Fisch.
viel. Ist ein kleiner dicker Rollmops geworden.
Oha.
Und wenn ihr auch so gut rollen wollt, wie Felix, holt euch
Ja.
Koffer von unserem Werbepartner Stratik.
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 Stratik.de ist eure Anlaufadresse für ein gutes
Hochwertiges.
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Also gibt's.
Hochwertiges, in Deutschland entwickeltes, mit fast 8 Jahrzehnten Erfahrung hergestelltes Reisegepäck. Diversester Art. Es gibt harte Schale, es gibt weiche Schale, es gibt mit 2 Rollen, gibt es mit 4 Rollen, gibt es gar keine Rollen, gibt es Griff, gibt es also 1000 Farben und Formen, gibt's alles. Felix und ich sind ja treue ein Benutzer, der uns dankenswerterweise von Stratik zur Verfügung gestellten Koffer und können das dementsprechend sehr weiterempfehlen. Ja, wir haben zum Beispiel die Strawpuss-Kollektion, haben wir auch schon oft genug erwähnt, aus einem ja, nachwachsenden, rohstoffgefertigten Hartschalenkoffer. Gibt es in ganz unterschiedlichen Formen und Farben, unterschiedlichen Größen zu einem ja, angemessenen Preis. Ja, mit sehr guter Qualität. Check das gerne mal aus. Was gefällt dir besonders gut, Felix?
Ja, du hast ja schon gesagt, es wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und was natürlich auch super ist, die Digitalisierung schreitet auch im Kofferbusiness voran. Dementsprechend
Das war in einer deutschen Firma.
haben die Koffer so ein NFC-Chip, Strate Connect heißt das Ganze. Da habt ihr dann zum Beispiel direkt die Möglichkeit, mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten. Oder in Zukunft sind da noch andere Sachen geplant. Da kann man sich ja tausend Sachen vorstellen, wenn man gerade irgendwie verreist. Vielleicht, dass man da irgendwie eine Packcheckliste hat oder vielleicht irgendeinen Sprachkurs direkt buchen kann oder so. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Sache, sehr innovativ und deswegen finde ich das super. www.stratik.de lautet die Internetadresse und mit dem Code
Fensterplatz.
Fansplatz
Wie
könnt
unser
ihr,
Podcast.
wie unser Podcast zum Zufall, könnt ihr 20% sparen, sporen. Auf nicht bereits reduzierte Artikel. Bald ist ja Weihnachten, bald ist Thanksgiving,
Gott.
Halloween, alles. Deswegen schaut doch da mal vorbei. Gönnt euch.
Check it out. Danke Stratik, danke euch und jetzt geht's weiter. Hola. Estamos aquí. Y Felix hat immer noch was auf seinem Zettel. Ich wollte
Klar.
eigentlich schon Feierabend machen, aber gut, der Felix ist in Nachtflugstimmung,
Nix.
der ist in Laberlaune. Der will jetzt noch 2 Stunden durchziehen, bis er Briefing hat. Macht euch bereit.
Wir haben gesagt, es ist so ein bisschen Gelaber, was so abgegangen ist die letzten Wochen. Und ich wollte eine Sache erzählen, die war echt ein bisschen spooky letzte Woche. Wir sind, also ich war auf einer 5-Tages-Tour, Spättour, und wir sollten eigentlich am zweiten Abend nach Düsseldorf ins Layover und haben dann aber eine Dienstplanänderung bekommen und mussten statt nach Düsseldorf nach Venedig fliegen, weil eine andere Crew aus der Zeit gelaufen ist und so. Beziehungsweise die halt dann einen kürzeren Flug brauchten und das von den Zeiten her besser gepasst hat. Es kann halt immer mal wieder passieren, dass man auch in der Tour noch Änderungen bekommt. Passiert ja gerade im Sommer relativ oft natürlich, weil so die Airbags mit Wetter und dem ganzen Pipapo halt ja nicht gerade selten sind. Auf jeden Fall waren wir dann in Venedig und das war halt der Abend, wo dieses Busunglück da war. Und das war halt wirklich direkt um die Ecke vom Hotel. Und das war halt schon krass, weil als wir im Hotel dann angekommen sind, hat man diesen Bus da noch liegen sehen mit den ganzen Rettungskräften. Also du konntest aus dem Hotelzimmer eigentlich direkt auf die Unglücksstelle gucken.
Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Was war, also ich habe nur mitbekommen, dass ein Bus im Venedig direkt oder
Ja,
was?
also wir hausen da ja nicht direkt in Venedig, also nicht direkt in der Lagune, sondern das ist so ein ha also ein Stadtteil Mestre heißt der. Und ja, da ist halt dieses Busunglück passiert, wo der Bus von so einer Hochstraße runtergestürzt ist. Dann auch Feuer gefangen hat, sind leider auch 20 Menschen bei umgekommen. Und ja, das war halt echt ein bisschen, ja, weil das dann halt auch schon so in den Nachrichten war, ne? Also ich bin aus dem Flieger ausgestiegen, habe in meine Nachrichten-App reingeguckt und da stand es halt direkt. Und da habe ich schon zur Crew gesagt, krass, okay, guck mal, das ist hier direkt da, wo unser Hotel ist. Ja, dann haben wir halt auch nicht, also wir konnten das Hotel auch nicht normal anfahren, also musste man so ein paar Umwege fahren und ja, dann war das halt da wirklich direkt ums Eck, ne? War schon echt spooky irgendwie. Ja, und ist dann natürlich auch krass irgendwie, das so zu sehen, wie, ey, du bist da im Urlaub und fährst zurück zu deinem Campingplatz und bist einfach tot dann. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht recherchiert, warum der Bus jetzt verunglückt ist, ob, weiß nicht, ob der Fahrer, also was da jetzt los war, keine Ahnung, aber es ist halt so krass, wie schnell es einfach vorbei sein kann, ne? So richtig krass, einfach.
Na, Kugelsander, in der Stadt, wo wir jetzt wohnen, ist jetzt auch in der Stadt einer ums Leben gekommen. Im Auto gefahren, kam irgendwie einer entgegen, Geisterfahrer. Und in der Stadt, wo es nur Tempo 50 war, na gut, wenn 2,50 fahren, sind es auch 100, gegeneinander gerast. Tot, mitten in der Nacht. Ahnt sich's Böses, wird zu Hause und ja, das war's dann.
Schon richtig scheiße,
Ja, ist krass, kann schnell vorbei sein, ey.
ja, das fand ich auf jeden Fall, ja. Wir haben uns halt voll drüber aufgeregt, alle, weil wir eigentlich gerne nach Düsseldorf wollten. Also, irgendwie hat man ja,
Warum eigentlich?
ich weiß, ich war da halt vor lange nicht und irgendwie habe ich mich dann schon darauf gefreut, weil ich mir da auch mal die Altstadt dann wieder angucken wollte und so. Ich war da halt noch nie im Nightstop, deswegen habe ich halt so
Ja,
gedacht, okay.
gibt's gute Sushi.
Ja, genau. Also,
Ja.
keine Ahnung, irgendwie hat man ja dann auch und man denkt so, okay, gleich noch 20 Minuten eben nach Düsseldorf und halt nicht eine Stunde noch nach Venedig. Und das war ja dann auch am nächsten Morgen, also es war eh eine sehr, sehr vollgepackte Tour. Wir mussten halt am nächsten Morgen dann auch früher anfangen zu arbeiten, hatten auch weniger Transitzeiten, das heißt, die Tour war dann wesentlich unentspannter dadurch. Also es gab ein paar Gründe, warum wir das jetzt nicht so toll
Naja.
fanden, aber naja, es ist halt so, ne, es gehört auch zum Job dazu. Und das war dann für mich mal wieder so ein Punkt, weil ich mich vorher so ein bisschen dann auch, nicht, war ich genervt und so. Ich habe auch gedacht, eigentlich ist es total bescheuert, weil guck dir mal an, was für beschissene Sachen passieren. Du regst dich wieder über so dumme Kleinigkeiten auf, was eigentlich komplett unnütz ist.
Ja, stimmt.
Aber ja, irgendwie kann man ja dann doch nicht so aus seiner Haut, ne?
Ja.
Manchmal regt man sich halt einfach über eine Scheiße auf. Ist ja vielleicht auch menschlich, weil man natürlich auch nicht immer das große Ganze so sehen kann, aber ja.
Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen mitfühlen mit sich sein, keine Ahnung. Ich weiß ja am Tag schon teilweise so witzig, wie da so die eigene Gemütslage dann teilweise immer schwankt oder so, ne? Ich habe es heute Nachmittag Tag ja noch gemerkt, sind dann so ein bisschen müder geworden und so. Ist man dann auch teilweise dann irgendwie von kleineren Sachen so
Ja,
genervt oder so? Das ist
stimmt.
ja halt einfach auch so ein bisschen so. Aber ja, wenn dann wenigstens dann noch die Erkenntnis dann zulassen kann, dass man es vielleicht doch ganz gut hat und sich nicht immer über so kleinen Scheiß aufregen sollte, dann ist
Ja,
das doch schon mal was. Ja.
das stimmt.
Naja, auf jeden
Naja,
Fall.
apropos gute Laune, letzte Woche auf dieser Tour habe ich dann auch das erste Mal mit dabei sein dürfen, wie wir einen Fluggast nicht mitbefördert haben.
Also.
Das war auch ganz interessant. Der hatte nämlich ein bisschen zu viel Alkohol getrunken und konnte sich dementsprechend nur noch sehr unsicher fortbewegen. Und ja, es ist natürlich so, deswegen ist es auch immer wichtig, dass die Flugbegleiter natürlich während des Boardings auch die Gäste genau beobachten. Das muss ja nicht
Beschnüffeln.
immer jemand sein, der jetzt dicht ist, sondern kann ja natürlich auch irgendwelche anderen medizinischen Sachen sein, ne? Keine Ahnung, ob die jetzt reisefähig sind oder nicht. Naja, der Herr war dann auf jeden Fall, also wir haben dann entschieden, dass wir ihn so nicht mitnehmen. Das ist ja immer die Frage, wenn dann tatsächlich irgendwas mal ist mit einer Evakuierung und sowas, dann hast du da halt jemanden sitzen, der kommt halt gar nicht klar da, ne? Also, und das ist halt einfach ein Sicherheitsrisiko. Jetzt für ihn natürlich, aber auch für uns dann als Crew, weil wir natürlich die Verantwortung auch dafür übernehmen, die Leute dann da im Notfall irgendwie rauszukriegen. Und ja, das war dann aber auch alles harmlos. Also, er hat das auch verstanden, ist dann auch ausgestiegen. Aber es war so die Premiere, das erste Mal, dass ich tatsächlich jemanden ausladen
Musstest du
musste.
sehr,
Also,
also
nicht
musstest
musste,
du es richtig?
aber
Oder?
naja, nee, also, es entscheidet ja der Kapitän.
Wer sagt ihm das dann?
Kommt immer drauf an. Also in dem Fall war es jetzt die Kabinenchefin, die hingegangen ist. Aber ja, klar, da gibt's ja, also das war jetzt auch ja ein harmloser Fall.
Naja,
Also er ist
klar, gibt's
aufgestanden und
ja.
rausgegangen, es war entspannt.
Ich habe vorhin die,
Aber es gibt natürlich auch die krassen Versionen, wo es dann.
Ich habe vorhin die Flugzeughandschellen, habe ich gesucht im Flieger und gefunden. Ja, also das gibt's auch.
Du
Aber
meinst die
wie
für die Piloten und die Flugbegleiter, ne? Dass die ein bisschen.
für After Duty,
Ja.
ja.
Die rosa Plüschhandschellen.
Genau. Wie ist das denn eigentlich? Muss der den Flug dann trotzdem bezahlen? Oder wird der
Ja,
dann
das
auf
weiß ich
dem.
nicht. Das habe ich mich halt auch gefragt. Weil ich glaube.
Wahrscheinlich wirst du dann schon noch einfach am nächsten Tag.
Ja, also
Ja,
ich
wobei.
weiß, halt auch nicht, ob das tatsächlich so. Du hast ja als Unternehmen auch eine Beförderungspflicht und das ist halt ein schmaler Grat. Also zu sagen, du beförderst jemanden nicht, weil. Also da wird ja jetzt kein Alkoholtest gemacht. Der muss ja jetzt nicht pusten und dann wird gesagt, wenn du mehr als 1,5 hast, kannst du nicht mehr fliegen. Sondern das ist ja eine sehr, ich sag mal, eine subjektive Einschätzung des
So,
Kapitäns.
ist man dann quasi krank?
Ja, weil, also keine Ahnung. Es ist ja eine subjektive Einschätzung vom Kapitän, der entscheidet,
Ja.
ich nehme ihn mit oder ich nehme ihn nicht mit. Und ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so einfach ist. Deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Fall, wenn sich jetzt jemand auch kooperativ verhält, und da jetzt keinen Aufstand macht oder so, dass der halt umgebucht wird und dann wird halt gesagt, hier, keine Ahnung, in 3 Stunden geht der nächste Flug. Trink ein paar
Nochmal
Wasser und so. Ja, keine
probieren.
Ahnung, weißt du?
Hier ist ein Gutschein für die Bar.
Ja, genau. Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Ich weiß es nicht. Keine
Ah.
Ahnung. Naja.
Ja, stimmt. Ich hatte jetzt tatsächlich eine Buchung und dann wurde ein Flug gecancelt und das ist ja mittlerweile auch ganz geil. Da kriegst du einen automatischen Link, dass du dir das Hotel buchen kannst und wirst automatisch umgebucht und so. Das ging bei mir alles reibungslos.
Razzifazi.
Also Digitalisierung läuft.
Läuft.
Ich habe es halt, also es war halt ein Fehler im System. Ich habe den Flug eigentlich gar nicht antreten wollen, deswegen habe ich jetzt nicht draufgeklickt oder so. Aber auf den ersten Blick hat es einen guten Eindruck gemacht, als hätte es funktioniert auf jeden Fall. Aber ja, ich denke auch, die werden die Leute dann wahrscheinlich ja schon noch befördern. Ne? Das wäre ja irgendwie dann zweifache Bestrafung. Du kommst schon nicht mit. Gut, du bist jetzt selber dann schuld. Aber dass die Airline dann einfach so den Ticketpreis einsteckt und sagt, ja, wir nehmen dich trotzdem nicht mit, das geht wahrscheinlich auch rechtlich gar nicht, oder? Du bist ja auch da,
Keine Ahnung.
du musst ja auch eigentlich eine Gegenleistung bringen. Aber du kriegst halt das Geld zurück und bist
Ja,
halt
bis
einfach
auf
nicht
die Steuern und
mitgeflogen.
Gebühren vielleicht. Ihr weiß es nicht.
Ich weiß es auch
Ihr
nicht.
weiß
Wer das weiß, wer vielleicht schon mal besoffen ausgeladen wurde,
nicht.
schreibt uns
Schreibt uns doch
gerne
mal.
mal.
Kleinen Saufnasen. Kleinen Saufziegen. Ja. Und noch eine Sache, die ich jetzt hier wollte, die ich auf der Liste habe. Du hast ja nichts mehr, ne? Ja, siehst du. Die Leute
Mein
denken ja immer
30-minütigen
so,
Monolog habe ich nichts mehr.
ja, hier Autopilot, ne, der fliegt ja, alles entspannt und so. Ja, Obacht. Letzte Woche, wir sind nämlich auf einer sogenannten Transition gewesen. Transition, das sind
Transitione.
Transition, das ist quasi die Überleitung von Reiseflug Richtung Landebahn, so kann man sagen. Je nach Airport gibt es da verschiedene Routen und meistens sind die so halt geschlängelt, ne? Das ist halt für die Flugsicherung ganz praktisch, weil sie quasi so kleine Wegpunkte hat, zu denen sie uns dann hinschicken kann und wo wir dann uns selber entweder, wo wir dann quasi abfliegen und so gut in die Sequenz eingestaffelt werden
Auffädeln kann man die Flieger da.
oder ja, also so eine Transition müsst ihr euch jetzt vorstellen, ist wie so eine Perlenkette, die man dann halt vor der Landung quasi abfliegt, um in den Endanflug zu kommen. Und ja, wir sind da so abgeflogen und dann sah das irgendwie auf dem Navigationsdisplay schon alles ein bisschen komisch aus und wir haben auch vorher darüber gesprochen und so gesagt, irgendwie sieht das komisch aus. Sieht nicht so aus, als wenn er das wirklich gut fliegen wird. Dann haben wir gesagt, okay.
War das ein Anflug, den ihr schon öfter geflogen, also
Ja,
den ihr öfter fliegt?
ja.
Ja.
Dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns das jetzt erstmal an, ne? Und dann hat er wirklich angefangen, der ist mit 5 Grad Bank da reingeflogen, 5 Grad Schräglage.
Das reicht
So
nicht.
Standard Schräglage eigentlich, wenn du jetzt eine Kurve fliegst, im Instrumentenflug sind immer 25 Grad, so. Das heißt, die Kurve ist natürlich super flach. Diese
Markus
Kurve
Lanz
wird
würde jetzt sagen,
super.
ich weiß. So, als würden
Alles
wir, also
klar.
als würden nur wir beide so, ich
Genau.
weiß.
Ja, weiß man
Das
halt.
musst du mir nicht
Ja,
erzählen.
auf jeden Fall ist er also viel zu flach reingeflogen und dann war auch klar, dass er diesen Turn, also diesen Kurvenradius gar nicht halten kann und wir somit natürlich auch quasi vom geplanten, also von der erwartbaren Flugstrecke für die Flugsicherung abweichen werden so. Also, was macht der gute Pilot in diesem Fall?
Einfach Autopilot drin lassen. Nix.
Richtig. Macht natürlich den Autopiloten aus.
Essen bestellen.
Und fliegt manuell weiter.
Ja, ja, natürlich.
Das heißt, ich habe die Kiste ausgemacht, habe den Bums da eben selber geregelt. Dann habe ich wieder angemacht. Also, was ich damit nur sagen will, ist, weil ja vielfach immer dieser Mythos da so ist, ah, der Autopilot fliegt eh alles und er kann auch alles und was weiß ich was. Ja, der kann genau so viel wie dieses, also die Anflüge geben wir nicht jedes Mal selber ein, sondern sie sind im Prinzip fertig kodiert in so einer NAV-Database, die in diesen Computer reingeladen wird. So kann man ja sagen, ne?
Ja, also könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr jetzt von Essen nach Düsseldorf fahren wollt, ihr gebt den Bordcomputer ein, ich will jetzt Essen nach Düsseldorf fahren und dann kommt da die Route quasi über die und die Straßen und das ist dann da drin.
Ja, ja genau, also ne, im Prinzip, also wir geben das nicht selber ein, sondern also irgendwie ist die halt falsch kodiert, beziehungsweise ist irgendwie, da ist irgendein Fehler bei der Eingabe passiert. Und dementsprechend fliegt der Computer sie dann halt auch mucksig ab, ne? Ja. Also es gibt's halt auch ganz viel, also in Berlin zum Beispiel bei dieser Kotzkurve, die so in den Medien war, da war das auch ganz lange so, dass die Flieger da teilweise zu früh geturnt sind, weil ja, die einfach nicht richtig kodiert war. So, und das sind natürlich, das sind ja jetzt Sachen, das kann man easy auch beheben und so weiter, aber ich will damit nur sagen, diese ganze Automatisierung hat natürlich viele Vorteile, aber man muss halt auch immer hellwach sein dabei, wenn man es halt benutzt, weil die Gefahr bei sowas ist halt natürlich, wir sind ja dann im Anflug auch in einem sehr dichten Luftraum, das heißt, da sind viele Flugzeuge unterwegs hier nach Airport, die Staffelung untereinander, die ist auch relativ gering. So, wenn wir dann halt mehrere Meilen von unserem Flugweg, den der Fluglots erwartet, abweichen, kann das natürlich zu Staffelungsunterschreitung führen und dementsprechend dann zu Kollisionswarnungen, die wir dann halt dementsprechend fliegen würden, etc. pp. Also daraus könnte dann theoretisch eine gefährlichere Situation entstehen. Deswegen will ich nur sagen, man muss auch immer gucken, dass das Ding da keinen Murks macht. Aber ist ja wie mit jedem anderen Computer auch, ne? Keine Ahnung, wenn bei Windows die Büroklammer rechts unten wieder aufpoppt, dann sag ich gleich dir helfen. Mhm. Ja, also
ich hatte das ja letztens auch, jetzt habe ich ja, glaube ich, erzählt sogar, ne, hier im Anflug da auf Seattle, auch zu nachtschlafender Stunde, wo dann, ja, Glideslope-Fluctuations waren. Also sprich, wo auf diesem Instrumentenlandesystem die Vertikalführung von einem vorausfliegenden Verkehr gestört war. Und ja, ich habe dann halt auch Autopilot sofort ausgeschaltet und Flight Director weggeschaltet. Also sprich, das Ding, was uns da zeigt, wie wir steuern sollen. Weil der hätte uns dann halt irgendwie 5 oder 10 Grad die Nase einfach nach unten genommen, ne? Also dann wärst du da halt in den Sturzflug gegangen, dann wäre die Nase wieder nach oben, dann, also man muss da schon aufpassen. Nur weil der Autopilot fliegt, heißt das jetzt nicht, dass man da sich, ja, man kann sich jetzt schon zurücklehnen und so, ist ja jetzt nicht so als,
ja klar,
ne? Also ja, ist ja jetzt nicht so, als wäre es jetzt ultra zeitkritisch, man hat ja dann schon noch Zeit einzugreifen, aber man muss jetzt schon aufpassen, also nicht einfach blind da dem Gerät da vertrauen.
So ist es.
Ja.
Ich habe fertig.
Kotzkurve passt eigentlich auch gut zu Passagierabladen, wenn die zu besoffen sind. Da ja, würde sich vielleicht auch was in Richtung Folgentitel anbieten. Wir hatten einen besoffenen Passagier, der abgeladen wird, die Kotzkurve, pinke Handschellen. Klingt nach einem bunten Podcast-Püree, was die Folge angeht.
Schönes Podcast-Püree.
Naja, da müssen wir nochmal in uns gehen. Vielleicht finden wir einen witzigen Folgentitel. Ihr wisst es ja jetzt schon, ob er witzig ist oder nicht. Ansonsten, Felix hat fertig, ich habe auch fertig. Ja, hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wir sagen Dankeschön. 3 Jahre.
Fensterplatz.
Genau, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder ähnliches habt, schreibt mir bei OnlyFans. Und Felix erreicht ihr über Fensterplatz-Podcast bei Instagram. Und fensterplatz-podcast@outlook.de wird jede Stunde von Felix einmal angeguckt, ob uns eine neue E-Mail erreicht hat.
Sekündlich.
Und dann antwortet er euch sehr gerne.
Das ist Echtzeitmonitoring.
Genau. Das war's von uns. Wir warten auf eure Rückmeldung. Gespannt. Und bedanken uns fürs Zuhören. Danken uns nochmal bei unserem Werbepartner Stratik. 20% off mit Code Fensterplatz. Check it out. Das war's von mir. Schönen Tag noch. Tschüss.
Von mir auch. Einen
wunderschönen Tag. Bleiben Sie
zuversichtlich.
Zuversichtlich.
Bleiben Sie heiter irgendwie.
Okay. Ciao.
Ciao.